Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge mit den Piedinger Werkstätten der Lebenshilfe zu ihrem 50. Jubiläum. Dieses Mal schauen wir uns an, wie alles begann und wie sich alles entwickelt hat in Pieding. Wir sprechen darüber, warum es vor 50 Jahren noch kein Angebot für erwachsene Menschen mit Behinderung gegeben hat. Und wir machen auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, wo die Reise noch hingehen kann und vielleicht auch sollte.
Der Bayernwelle Podcast.
Grüß Gott, mein Name ist Hermann Seebeck. Ich bin Geschäftsführer hier in den Piedinger Werkstätten der Lebenshilfe.
Mein Name ist Florian Huber. Ich kümmere mich um die Dienstleistungen bei uns im Haus, Fachbereich Dienstleistung und auch um die Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und um den Vertrieb.
Zu Beginn, Herr Seebeck, schauen wir uns doch kurz nochmal an, was genau die Piedinger Werkstätten der Lebenshilfe eigentlich sind. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wer die ausführliche...
Ja, vor allem erhalten bei uns Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz, der eigentlich sich in vielen Dingen nicht unterscheidet von einem Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt. Der Unterschied ist oft nur, dass einfach persönliche Assistenz nur gegeben wird, soweit es notwendig ist, und wir natürlich auch von den Barrieregeschichten möglichst gut ausgestattete Arbeitsplätze haben, die halt möglichst barrierefrei sein. Und da bieten wir Menschen, die aufgrund der Behinderung am ersten Arbeitsmarkt aktuell nicht die Chance haben, dort zu arbeiten, eben möglichst anspruchsvolle Arbeitsplätze bei uns in der Einrichtung oder mit Begleitung von uns auch Arbeitseinsätze oder Arbeitsplätze vor Ort, wo wir begleitend dann auch mit dabei sein.
Sehr gut. Wer da noch genaue Infos haben möchte oder einfach mehr darüber erfahren will, der kann sich einfach gerne die erste Podcast-Folge dieser Serie anhören. Da gibt es wirklich ganz viele Eindrücke, was hier so passiert. In dieser Folge wollen wir aber ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Die Werkstätten hier, die feiern 50-jähriges Jubiläum. Und wir machen jetzt erstmal so eine Reise in die Vergangenheit. Vor 50 Jahren, als alles begann. Wie ist denn das entstanden, so ganz grundsätzlich? Wie ist man drauf gekommen, wir brauchen sowas? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, wir leben ja hier von Berichten noch von Zeitzeugen, die aber noch da sind und die wir auch noch kennenlernen durften, so die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber so der Start für die Arbeit der Lebenshilfe und dann auch für die Arbeit der Piedinger Werkstätten war 1970, da gründete sich bei uns im Landkreis der Verein Lebenshilfe Berzgorner Land. Und der hat sich deswegen gegründet, weil es zu der Zeit bei uns in der Region, bei uns im Landkreis, noch keine Angebote gegeben hatte für erwachsene Menschen mit Behinderung. Also es gab da in der Nachkriegszeit dann schon eine Schule und wurde also Nachmittagsbetreuung, aber immer gekoppelt an Kinder- und Jugendbereich. Und dann waren so immer mehr Menschen mit Behinderung im Erwachsenenalter da, so Mitte der 60er Jahre. Und wir hatten im Landkreis Berzgorner Land da kein Angebot für erwachsene Menschen. Die mussten dann entweder zu Hause bleiben und zu Hause verweilen oder betreut werden, begleitet werden oder sogar den Landkreis verlassen und in Einrichtungen außerhalb des Landkreises wechseln. Und da ist dann auf Initiative damals auch von der damaligen Schulleiterin, das war die Frau Schweighofer bei uns an der Heilpädagogischen Schule, und einige engagierten Eltern, haben wir dann einen Verein gegründet. Das war so eine Gründerwelle. Die Lebenshilfevereine haben sich da eigentlich im ganzen Bundesgebiet aus einer ähnlichen Konstellation auch gegründet in der Zeit, um einfach auch als Verein Lebenshilfe dann sich dafür einzusetzen, dass auch Erwachsenenangebote bei uns in der Region vor Ort entstehen. Und da waren wir sehr erfolgreich und 1970 war eben die Vereinsgründung und 1974 ging dann so das erste Arbeitsprojekt an den Start. Das war so, 11 Menschen mit Behinderung haben dann das Arbeiten begonnen. Man wurde da unterstützt von der Bundeswehr in Bad Reichenhall-Karlsruhe. Man hat da so Gebäudlichkeiten überlassen gekriegt und so ist das erste Provisorium 1974 in Betrieb gegangen, wo eben dann 11 Menschen mit Behinderung den Arbeitsbetrieb gestartet haben. Und
wissen Sie, was Sie da gemacht haben damals?
Ja, es gibt nur so Fotos und sogar so einen alten Super 8-Film, der da ist. Also es war natürlich so ein vorsichtiger Start und es war damals auch, wenn man mal so schaut, glaube ich, der erste Gedanke war einfach mal, dass die Menschen einfach einmal wieder Tagesstruktur außerhalb der Familie haben und auch soziale Kontakte außerhalb der Familie haben. und man hat da sehr, wie soll ich sagen, angeknüpft, glaube ich, an die Schule und hat mit Basteln und sehr einfachen handwerklichen Arbeiten begonnen, auch kunsthandwerkliche Arbeiten, die man gemacht hat. Also der Fokus war da noch ganz stark, sinnvolle Beschäftigungsangebote oder ganzheitliche Förderung durch Beschäftigungsangebote zu machen. Also da sind viele kunsthandwerkliche Gegenstände entstanden, Kerzen, einfache Holzarbeiten. Es gibt da also so unser Berchtesgadener Ware, da so Spanschachteln, die bemalt wurden oder so. Mhm. Regionales Kunsthandwerk eigentlich war die Gründerzeit, Arbeit, die man gemacht hat. Und dann ist aber die Einrichtung rapide gewachsen, da war enorme Nachfrage von Familien in der Region und man war dann ruckzuck bis 90, die ersten drei Jahre auf 50 Mitarbeiter mit Behinderung schon angewachsen und weil es entsprechend staatlich auch unterstützt wurde, hat man schon einen Anlauf genommen raus aus diesen Provisorien, die man dankenswerterweise von der Bundeswehr hat zur Verfügung gestellt gekriegt, also die Räumlichkeiten zum Werkstattbau, und damit das professionell vorangetrieben werden konnte, hat damals auch, glaube ich, ein bisschen auf Initiative der Regierung von Oberbayern dann sich die beiden Landkreise Traunstein und Berzgonnerland zusammengeschlossen und haben eine gemeinsame GmbH gegründet, es hat dann geheißen Vereinigte Behindertenwerkstätten GmbH Traunstein, Berchtesgadener Land.
Und schwieriger Name.
Diese landkreisüberspannende GmbH hat dann diesen Werkstattbau hier in Piding vorangebracht und hat auch das Pendant in Traunstein, den Werkstattbau in Traunreuth damals vorangebracht. Und das war so eigentlich der erste Professionalisierungsschritt, dass man dann in die eigenen Gebäudlichkeiten gegangen ist. Aber angestupst eben 1970 aus der Vereinsgründung Verein Lebenshilfe.
Warum war das denn wichtig, dass sowas gibt? Sie haben ja gesagt, das hat zwar nach der Schule irgendwie aufgehört, aber warum sagen Sie, ist wichtig, dass sowas in die Hand genommen wurde, dass eben Menschen dann weiterhin sinnvolle Beschäftigung haben?
Ja, also man kann es ja heutzutage nicht mehr vorstellen, aber es hat ja, wie gesagt, für erwachsene Menschen kein Angebot gegeben in der Region. Man hat ja diese schwere Kriegszeit gehabt und dieses NS-Regime, wo Menschen mit Behinderungen
die sind nicht so alt
vernichtet, geworden. Ja, vernichtet wurde oder bei diesen Euthanasie-Programmen ja leider mit dabei waren. Und von daher haben wir ja diese jetzt schon skurrile Situation gehabt, dass es ja eigentlich noch im Krieg ganz wenig Angebote gegeben haben. Die ersten, die es dann gegeben hat, war Kinder-Jugendbereich, wie vorhin schon gesagt, und für Erwachsene war dann Mitte der 60er Jahre noch kein Angebot da.
Weil, schlimm gesagt, der Bedarf ja vorher nicht da
war. Weil ja die Menschen gar nicht da waren dann in der Zeit, und dann die erste Nachkriegsgeneration war dann halt in den 60er, Mitte 60er Jahre dann soweit, dass man gesagt hat, die haben die Schule verlassen, und dann ist mir in dieses Vakuum gefallen, dass eigentlich keine Erwachseneneinrichtungen in der Region da waren. Und es war natürlich sehr unbefriedigend, dass dann die Menschen haben umziehen müssen aus dem Landkreis raus in irgendwelche Komplexeinrichtungen, die es woanders gegeben hat, mit Wohnangebot dann. Und man wollte das ja dezentral vor Ort haben. Und aus dieser Notlage oder aus diesem Vakuum haben sie eben engagierte Eltern zusammengetan und aus einer Vereinsgründung raus sich eingesetzt, dass in der Region einfach Erwachseneneinrichtungen einstehen und gegründet werden. Und Gott sei Dank sehr erfolgreich bei uns.
Ja, die ersten Schritte, so was auch Inklusion angeht, die zwar bis heute nicht abgeschlossen ist, aber zumindest damals in den 70er Jahren einfach mal so losgetreten worden ist, weil da einfach zum ersten Mal, so schlimm das klingt, Bedarf da war.
Genau richtig. Also es ist damals der Begriff zwar noch gar nicht so in der Welt gewesen, diese Inklusion, aber der Gedanke war genau der gleiche, wo man gesagt hat, die sollen ja in der Region vor Ort, in dem Sozialraum bleiben können, in Familiennähe bleiben können und nicht durch Mangel von begleitenden Angeboten irgendwo sich irgendwo hinbegeben, wo sie gar nicht hinwollen und irgendwo über hunderte Kilometer wegziehen müssen. Also das war sicher schon ganz wichtig, auch Richtung Inklusion, dass halt Menschen, erwachsene Menschen mit Behinderung bei uns inmitten der Gesellschaft in Berzgonnerland bleiben können.
Mhm. Ist ja für die Gesellschaft generell wichtig und für diese Menschen umso mehr. Sie haben gesagt, in den 70er Jahren ist dann hier die Werkstätte in Piding entstanden. Noch viel kleiner und mit einem ganz anderen Angebot. Oder?
Also man hat in den 70er Jahren Anlauf genommen. Er brauchte doch Vorlauf und Finanzierung, die man irgendwo stemmen muss. Also ab 77 hat man Anlauf genommen auf diesen Werkstattbau. Mhm. Dann hat man Anfang der 80er Jahre begonnen und in Betrieb gegangen ist dann hier in Piding 84. Mhm. Also wir können auch 40 Jahre hier am Standort Piding feiern. Also vor 50 Jahren Start. Damals in Karlstein, in Reichenhall, Bad Reichenhall, Karlstein und 10 Jahre später war dann hier Piding fertiggestellt und dann vor 40 Jahren Start hier am Standort Piding. Halt auch mit den professionelleren Strukturen, weil man nicht nur in so ehemaligen Gebäulichkeiten der Bundeswehr hat arbeiten können, sondern ist halt auch wirklich schon gebaut als Werkstätte. Da war dann schon erste kleine Schreinerei am Start. Und damals auch in Piding hat man aber auch noch überwiegend mit dem Kunsthandwerk damals noch gearbeitet, was damals auch die Zeit war und auch zunehmend professionalisiert wurde. Da hat man dann so einen Bereich Kerzen, Wachswaren, Teppichweberei, auch diese Bauermalerei, wo diese kunsthandwerklichen Sachen bemalt worden sind, Bilderrahmen hat es gegeben und die Schreinerei Klassik gegeben.
Also und das ist dann einfach an den an jeden, der halt Interesse gehabt hat, verkauft worden, Herr Huber. Sie haben vorher schon gesagt, wie das abgelaufen ist.
Ja, wir haben wirklich Verkauf gehabt. Wir hatten sogar mal eine Zeit lang einen kleinen Werkstattladen. Das war im Zuge einer der Erweiterungen, die wir kontinuierlich gehabt haben über die ganzen Jahre. Bis jetzt sind wir gewachsen. Hatten einen kleinen Werkstattladen. Der hat aber nicht so richtig gebrummt, weil einfach hier kein Publikumsverkehr gewesen ist. Also wir sind da in Bichelbruck unterhalb von der B20. Da kommt man eigentlich nur mit dem Radl vorbei oder wenn man Anwohner ist. Und das hat sich nicht so richtig bewährt. Wir hatten einen kleinen Laden in Reichenhall. Das war gleichzeitig die Annahmestelle für unsere Wäscherei, die wir auch schon aus den Karlsteiner Zeiten hier rausgebracht haben, aber dann eben vergrößert hatten und mehr Kunden gewonnen haben. Und in diesem Geschäft haben wir auch nicht so richtig viel verkauft. Wann wir verkauft haben, war, wenn wir hier einen großen Christkindlmarkt betreiben. Da haben wir dann irgendwann einmal begonnen, den in der Werkstatt zu machen. Einerseits, um Produkte von uns zu verkaufen, andererseits auch, um zu zeigen, was wir für großes Arbeitsspektrum haben. Das ist eine Institution mittlerweile, der findet einmal im Jahr statt. Und das ist unser großes öffentlichkeitswirksames Medium, wo wir einfach Leute ins Haus bringen, um zu zeigen, das können wir, da sind wir und wer sich für uns interessiert, jetzt sind wir da für Fragen, die wir natürlich gerne das ganze Jahr beantworten, aber im Rahmen von dem Christkindlmarkt wird eben sehr viel Kommunikation betrieben und da entsprechend Aufträge manchmal platziert oder nachgefragt, könnt ihr das denn überhaupt machen?
Und da kann dann auch eigentlich jeder, der halt da ist, schon mal Geschenke kaufen oder halt die Produkte kaufen, die hier hergestellt werden, aber so das ganze Jahr über richtet sich eure Arbeit ja dann eher an Unternehmen und Betriebe. Wann hat es dann so angefangen, dass man die ersten Betriebe mit ins Boot geholt hat oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich glaube so ganz zart hat sich das schon so entwickelt im Übergang so Karlstein und Anfang die Piedinger Zeit, obwohl es da auch so mehrere Etappen gegeben hat. Das waren am Anfang natürlich sehr vorsichtige Startprojekte. Der Klassiker waren dann so ganz einfache Verpackungsarbeiten, ganz einfache Montagearbeiten. Und dann ist man ja zunehmend in so eine Professionalisierungsphase gekommen. Also die Werkstatt ist zum einen ja stetig gewachsen. Gewachsen ist sie deswegen, weil einfach so ein Zustrom von Menschen mit Behinderung da war, die hier arbeiten wollten. Und man durch stetigen Zustrom einfach größer werden musste. Und also man hat so in Piding ja gestartet, so mit rund 60 Mitarbeitern, glaube ich, damals. Und dann ist das rapide ja gewachsen und inzwischen sind ja 270 Menschen mit Behinderung bei uns da. Und es war aber nicht nur Vergrößerung, sondern eigentlich auch Professionalisierung, weil man ja gesehen hat, was die Menschen mit Behinderung zum Leisten imstande sind. Und hat dann auch die entsprechenden Arbeits- und Produktionsbereiche nicht nur vergrößert, sondern auch professionalisiert. Das heißt, man hat die Schreinerei größer gemacht, man hat sie aber professionalisiert und hat sie entsprechend professioneller ausgestattet, nicht mehr nur mit Kleinmaschinen, sondern eben wie schon angeklungen ist, mit regulären Schreinermaschinen, also wie jeder mittelständische Schreiner drin hat. Und das hat eigentlich in allen Bereichen stattgefunden. Das hat im Metallbereich stattgefunden, das hat im Bereich Wäscherei stattgefunden. Und es ist also jetzt aus der Schreinerei, eine mittelständische Schreinerei waren eigentlich unter unserem Dach, aus dem Metallbereich ein mittelständischer Metallbetrieb, kann man sagen, unter unserem Dach, so von der, auch was wir machen und was wir auftragsmäßig bearbeiten. Bei der Wäscherei war es ähnliche. Und dieser Bereich Montage, Verpackung, der sich auch nicht nur vergrößert, sondern auch spezialisiert hat auf die Bedarfe der Auftraggeber in der Region. Da war ein Meilenstein, dass wir uns inzwischen sehr stark ausgerichtet haben an Lebensmittelverarbeitende oder bearbeitende Betriebe. Das ist ein großer Standbein, weil wir eben auch da sehr starke Auftraggeber in der Region haben. Und da aus diesen einfachen Montage- und Verpackungsarbeiten ja schon komplexere Dienstleistungen waren es, die wir einfach für diese Betriebe vor Ort machen oder teilweise auch vor Ort in den Betrieben drinnen.
Spannend, wie sich dann alles so entwickelt und vergrößert hat und wie die ganze Sache gewachsen ist. Jetzt ist dieses Jahr tatsächlich schon das 50-jährige Jubiläum. Pieding feiert jetzt speziell 40 und die Außenstelle in Anger gibt es ja auch noch, aber die feiert auch Geburtstag. Die ist dann auch im Laufe der Zeit dazugekommen.
Genau, die ist genau vor 10 Jahren in Betrieb gegangen. Also es ist irgendwo so ein Zufall der Geschichte, dass immer so in diesen Jahren mit der 4 hinten dran irgendwo
die vierte
immer so ein Etappenstart bei uns war. In Anger sind wir jetzt auch schon 10 Jahre in Betrieb und Anger war immer Erweiterung, nochmal um rund 50 Plätze, die einfach gebraucht worden sind, auch im Bereich Dienstleistung bei uns. Und wo wir eben am Standort Anger Gott sei Dank diese Zweigstelle errichten konnten, ist aber 1:1 eben eine Zweigstelle-Filiale für uns, wo eigentlich ein gleiches Konzept wie bei uns gehabt wird.
Und im Vorgespräch haben Sie schon anklingen lassen, dass jetzt eine Zeit lang die Zahl sehr gestiegen ist, aber jetzt bleibt es relativ konstant. Das hat einen ganz bestimmten Grund.
Ja, das ist die Demografie, die man ja in unserem Land so an vielen Stellen gerade merkt. Wir haben halt jetzt die ersten größeren Mitarbeitergenerationen, die jetzt langsam das Regelsalters, die Regelsaltersrenzen,
schwieriges Wort,
zweiter Anlauf, die Regelsaltersrentengrenze erreichen. Also die Menschen mit Behinderungen können ja bei uns ab Schulentlassung oder halt leider manchmal oder öfters auch, muss man ja leider sagen, nicht nach Schulentlassung, sondern nach einem schweren Unfallereignis und oder nach einer schweren Erkrankung mit bleibender Behinderung zu uns kommen und dann auch bis zur regulären Altersgrenze bei uns auch arbeiten, bekommen dann ja eine Rente, weil sie bei uns rentenversichert sind. Und da bekommen wir jetzt halt erstmal die normal großen Jahrgänge ins Rentenalter, so dass sie halt mal Rentenabgänge und Zugänge mal so mehr die Waage halten und von daher dieses Größerwerden dann sich einpendelt. Und wird es davon ausgehen, dass wir nicht wie die letzten 30 Jahre ständig erweitern, sondern jetzt mehr auf der Größe, die wir jetzt sind, so zwischen 260 und 270 Menschen mit Behinderung so die nächsten Jahre auf der Größe weiterarbeiten werden, was ja an sich auch nicht schlimm ist.
Nein, natürlich nicht. Aber spannend, jetzt gehen so die ersten Generationen dann auch in Rente, die bekommen Rente. Ist ja auch ein sehr wichtiger Teil von Teilhabe, dass man auch in der Rente dann einfach noch ein Geld hat. Und das ist ja auch was ganz Neues plötzlich. Also schön, dass die Werkstätten sowas möglich machen, dass Menschen mit Behinderungen das System einzahlen und am Ende dann auch wieder was rauskriegen. Das ist ja auch ein großer Meilenstein, den ihr euch auf die Fahnen schreiben könnt.
Den wir uns auf die Fahnen schreiben können oder den sich der Sozialstaat Deutschland auf die Fahnen schreiben kann. Das ist ja Gott sei Dank so das System der Werkstätten in Deutschland, das das auch ermöglicht. Und ich sage auch, es ist auch ein Baustein von Inklusion, dass eben mit Gründung der Werkstätten dann Menschen auch mit schwereren Behinderungen nicht nur abhängig von der Familie waren, sondern durch die eigene Tätigkeit in der Werkstätten eben auch eigene Renten, eigene Krankenversicherung haben und jetzt auch reguläre Altersrenten kriegen, ist ein ganz wichtiger Baustein, glaube ich, auch von gesellschaftlicher Teilhabe und Inklusion.
Gibt es sonst irgendwas, was Sie sagen, jetzt in den letzten 50 Jahren, das war ein ganz wichtiger Schritt oder das war ein besonderes Highlight?
Also abgesehen davon, dass wir uns baulich immer wieder erweitert haben, moderner geworden sind, größer, barrierefreier und uns immer wieder nach den entsprechenden Erfordernissen weiterentwickelt haben. Große Schritte, ein großer Schritt war, der hat uns aber vielleicht sogar in die andere Richtung erschüttert. Es ist irgendwann einmal der Zivildienst abgeschafft worden. Da haben wir sehr gelitten. Das war für uns wirklich dramatisch, weil wir waren immer froh um jeden jungen Menschen, der bei uns Zivildienst gemacht hat oder Bundesfreiwilligendienst, aber die mehreren waren die Zivis, sondern eigentlich eine der Säulen von unserem Fachpersonal, Nachwuchsarbeit war der Zivildienst. Wir haben einige Kollegen, die als Zivil angefangen haben und dann wieder zu uns zurückgekehrt sind. Als wir das dann davon abkommen haben müssen, haben wir auch schauen müssen, wie kriegen wir andere Leute ins Haus oder neue Leute. Wir waren froh dann über den Bundesfreiwilligendienst, der uns immer wieder junge Leute ins Haus gebracht hat, aus denen heraus wir unsere Fachkräfte, Auszubildende, rekrutiert haben. Das ist mehr so ein Aspekt, den man sagen kann, welche große Ereignisse hat es gegeben. Und unser ganzes Qualitätsmanagement könnte man vielleicht anführen. Da haben wir einen großen Schritt gemacht, als wir irgendwann einmal erkannt haben, Anfrage vom Kunden. Ja, aber im ersten Podcast schon mal erzählt, eine der Fragen, die wir gern gehabt haben, war: Kunde droht mit Auftrag. Da waren wir dann immer sofort parat, und eine Anforderung vom Kunden war: wie schaut es bei euch aus, qualitätsmanagementmäßig? Seid ihr ISO-zertifiziert? Und das konnten wir am Anfang nicht bejahen. Wir haben halt gesagt, wir richten uns nach den Kundenanforderungen und machen es genau so, wie die Arbeit besprochen wird. Und dann sind wir da meistens auf Linie gewesen. Aber es gab einige Anfragen von Unternehmen, die gesagt haben, ja, aber wir brauchen ein Zertifikat. Und dann haben wir einen jungen Kollegen entwickelt, haben den in die große Welt des Qualitätsmanagements eintauchen lassen.
Spannend.
Ja. Da sind wir sehr froh eingewächst. Der hat bei uns die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht, hat dann im Gruppendienst gearbeitet und dann hat er Qualitätsmanagement die große Schule gemacht und uns da mit Begleitung noch von professionellen Zertifizierern da auf den Weg gebracht. Und seit jetzt auch 20 Jahre sind wir mit Qualitätsmanagement dabei, sind die in ISO zertifiziert, haben vor 2 Jahren uns die Lebensmittelzertifizierung für die DIN ISO 22000 noch dazu genommen. Das heißt, wir können nicht nur in unserer in Anführungszeichen normalen Arbeit dieses Qualitätsmanagement vorweisen, sondern auch in dem speziellen Bereich Lebensmittelabfüllung sind. Aber, und da unterscheiden wir uns von manchen Werkstätten, nicht nur für die abgerechnete Arbeit für Firmenkunden zertifiziert, sondern auch für unsere ganze pädagogische Arbeit. Mhm. Das ist sehr komplex und sehr aufwendig und auch sehr tief durchdrungen, weil das beginnt vom Aufnahmeverfahren und geht bis zum Ausstiegsverfahren. Es hat eigentlich alle Kernprozesse bei uns in der Pädagogik auch beschrieben und nach allen Richtlinien durchgestylt, dass das eben einem Qualitätsmanagementsystem entspricht. Wir werden ständig auditiert und rezertifiziert und haben immer wieder gerade von den Auditoren bestätigt bekommen, dass wir dieses große Thema Qualitätsmanagement nicht nur vorweisen können, sondern dass das Haus durchdrungen ist davon. Also dass es wirklich dieses Verständnis, was ist Qualität, was bedeutet das ganz konkret im Arbeitskontext, dass das von allen beherrscht wird, und zwar von ganz weit oben, vom Geschäftsführer bis zum Mitarbeiter, der an seinem Arbeitsplatz sitzt und eigentlich ganz wenig komplexe Dinge erfassen kann, aber doch Wert darauf legt, ich muss meine Arbeit richtig machen, weil wir haben uns dazu verpflichtet. Das versteht bei uns im Haus jeder und auf seine Art und Weise und hält sich da auch dran.
Wie der medizinische Eid quasi.
Ja, ein gewisses Selbstverständnis. Wir liefern Qualität, da gehören bestimmte Dinge einfach dazu, dass ich pünktlich bin, dass ich ordentlich bin, dass ich meinen Arbeitsplatz in Ordnung halte, dass ich mich mit meinen Kollegen so und so verhalte, dass das Produkt, an dem ich sitze als Mitarbeiter, dass das für eine Firma ist und dass ich das gescheit machen möchte. Und wenn man da ins Haus schaut, das findet man wirklich überall wieder. Und auch so weit, dass wir viele Prüfarbeiten, die qualitätsrelevant sind, von unseren Mitarbeitern machen lassen. Also dass Protokolle ausgefüllt und unterzeichnet werden, nicht nur vom Boss, vom Gruppenleiter, sondern von dem Mitarbeiter, der für die Arbeit zuständig ist, den wir für die Arbeit ausgebildet haben, befähigt. Und der auch das beherrscht, das Verfahren so darzustellen, dass man sagen kann, ja, der hat das wirklich verstanden und macht es ordentlich, ist genauso verlässlich. Dass da dann, und das ist eins von unseren Schlagworten auch, der Unterschied in der Qualität der Arbeit vom Kunden gar nicht wahrgenommen werden kann, hat das ein Mensch mit Behinderung gemacht oder ein Mensch, der ohne Behinderung ist. Also das soll für einen Auftraggeber gar nicht von Bedeutung sein, wer hat das gemacht, sondern entscheidend ist so das Qualität der Arbeit, und da sind wir sehr gut damit unterwegs.
Und dadurch hat sich die Piedinger Werkstätte ja auch einen Namen gemacht, bei Unternehmen vor allem. Es gibt, Sie haben vorher gesagt, auch Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen euch.
Wir wollen euch oder die nachdenken, jetzt haben wir Arbeit, die wollen wir loswerden, die wollen wir nicht mehr machen, das machen wir in Peeling. Und unser Leitsatz ist ja der, wir sind ja immer froh, wenn die bei uns anrufen und sagen, kennt ihr das? Dann sagen wir grundsätzlich immer erstmal, wenn ihr könnt, dann werden wir das auch schaffen. Ja. Manchmal mit vereinten Kräften, weil manche Sachen müssen wir halt auch erst mal erlernen, wenn wir es noch nicht beherrschen. Aber wir haben ganz selten mal, dass wir bei Arbeiten feststellen müssen, die können wir jetzt wirklich nicht, weil sie zu kompliziert sind oder weil es da irgendwelche Normen gibt dafür, die wir nicht einhalten können oder Prozesse, die wir einfach nicht abbilden können. Natürlich sind manche Sachen jenseits von unserem Horizont, aber wir haben ein ganz breites Spektrum und wir decken sehr viel ab. Und jeder, den es interessiert oder der mit der Fragestellung ist, kann ganz niederschwellig bei uns anklopfen und sagen, ich hätte da eine Idee, möchte mal jemand mit mir sprechen, können Sie zu uns kommen, wir wollen Ihnen was zeigen, wir wollen es nicht mehr machen, wir können es nicht mehr machen, uns fällt ein Mitarbeiter jetzt dauerhaft aus, der hat das immer gemacht. Auch so sind wir schon zu Aufträgen gekommen, dass irgendwo in der Firma jemand in Ruhestand geht. Der Herr Müller hat das immer geklebt und das war super, aber der hört jetzt auf und jetzt haben wir keinen. Aber selber machen wir es sicher nicht mehr, weil unsere jungen Leute, die machen das nicht. Die wollen das auch nicht, die kennen das auch nicht, die machen was anderes. Kennt ihr das? Und dann kommen wir, schauen uns das an und sagen, ja, so können wir es jetzt noch nicht. Aber wir haben da die eine oder andere Gruppe mit bestimmten Mitarbeitern, die wir ja alle sehr gut kennen. Durch das, dass wir nicht so groß sind, wissen wir eigentlich auch genau, wer kann was. Und dann sagen wir probieren es aus.
Jetzt haben wir ja schon angesprochen, es gibt ein Jubiläum. Gibt es in diesem Rahmen da irgendeine Party?
Ja, also einen großen Jubiläums- und Festabend wird es geben. Also die große Geburtstagsparty, die haben wir vor am 10. Juli. Da haben wir die Chance, dass wir das Festzelt in Peeling, das die Feuerwehr aufstellt, anlässlich ihres Feuerwehrjubiläums davor nutzen dürfen für unsere Feier.
Ach schön.
Und da wird es die große Geburtstagsjubiläumsfeier geben mit allen Wegbegleitern und mit allen Netzwerkpartnern und allen Beteiligten, sage ich mal so groß. Also da werden wir feiern mit unserer ganzen Belegschaft, mit allen Angehörigen. Und dann haben wir aber das ganze Jahr über noch einige Aktivitäten geplant. Wir werden mit einer Fotoausstellung ein bisschen durch den Landkreis touren, wo wir so einige Meilensteine eben in den 50 Jahren da präsentieren werden und an verschiedenen Orten auftauchen werden im Landkreis. Wir haben so eine Baumpflanzaktion gestartet, wo in jeder Gemeinde im Landkreis so ein Lebenshilfebaum gepflanzt werden soll, jetzt dann heuer und im nächsten Jahr. Haben dann nochmal im Oktober, das ist zwar jetzt so eine interne Veranstaltung, aber da machen wir für alle Mitarbeiterinnen mit Behinderung so einen großen Erinnerungstag, wo wir gemeinsam alte Dias, alte Fotos, alte Filme anschauen und mal ganz tief gemeinsam eintauchen in die Vergangenheit.
Ganz nostalgisch.
Und, ja, so Erinnerungen aufwärmen wollen. Ja, das ist so der Rahmen so fürs Jubiläumsjahr und haben uns auch das Ziel gesetzt und arbeiten ja gerade heftig dran, überhaupt die Öffentlichkeitsarbeit mal hochzufahren, das Jubiläumsjahr als Aufhänger zu nehmen, einfach uns bekannt zu machen, vielleicht mal bekannt zu machen, ein bisschen tiefgängigere Einblicke zu vermitteln. Und da ist ein Baustein ja auch jetzt die Podcasts, die wir jetzt einfach machen, um einfach da, wie gesagt, vertiefte Einblicke einmal in unsere Arbeit zu geben.
Ist ja ganz, ganz wichtig und ist ja ein großer Teil von Inklusion, dass ja auch die Gesellschaft einfach mitbekommt, was passiert hier und einfach mal den Kontakt herstellen. Ganz schöne Sache, das ist jetzt auch schon so ein bisschen ein Zukunftsausblick, aber wenn wir nun mal so in die Zukunft schauen wollen, was würden Sie sich noch wünschen oder was sind Ziele? Sie haben, Herr Huber, vorher angesprochen, dass der Zivildienst abgeschafft worden ist, war ja schwer für Sie. Jetzt wird gerade über einen Wehrdienst diskutiert, den wieder zurückzubringen. Bei dieser Diskussion sagen Sie dann wahrscheinlich, ja, Wehrdienst nein, Zivildienst unbedingt.
Ich wäre sofort dafür. Also ich habe selber Zivildienst gemacht in den Werkstätten. Und alle, die bei uns das mal diese Phase durchlaufen haben, sagen alle, das schaut kaum. Ganz im Gegenteil, ich habe Eindrücke bekommen, die hätte mein Leben nie gewonnen. Das geht ja jedem so, der auch bei der Bundeswehr war. Und wenn es da irgendeinen Modus gibt, der jeden jungen Menschen ein Jahr für Deutschland machen lässt, egal auf welche Art und Weise, dann ist das gut verteilt. Ich denke, es gibt genug Aufgaben und Dinge, die getan werden können, wo sich keiner zuständig fühlt. Und wenn es bloß eine Frage von Organisation oder von Finanzen ist, das müssten wir als Gesellschaft schon in den Griff bekommen, schaffen wir ganz andere Dinge. Also es ist ja ein Wunsch natürlich. Es gibt aber auch noch ganz andere, ganz pragmatische Dinge. Wir wären gern mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreichbar. Wir haben eine Mitarbeiterin, die fährt mit dem Bus in die Werkstatt, weil sie gern selbstständig sein möchte. Die steigt in Peeling aus und darf dann erstmal eine halbe Stunde bis in die Werkstatt marschieren. Das finden wir nicht modern und das war auch eine der Visionen, wo wir sagen könnten, wow, das wäre stark, wäre auch ein Element von Inklusion. Hinter unserem Haus fährt der Zug vorbei. Es gibt keine Behelfshaltestellen weit und breit, aber das wäre eine tolle Behelfshaltestelle, wenn man sich das vorstellen möchte, auf eigene Faust daherzufahren und mit dem Bus oder mit der Bahn kommen zu können. Das wird einige Barrieren niederreißen.
Und vor allem wäre es auch noch ein weiterer Schritt in Sachen Inklusion, weil dann jeder, der mit den Öffis unterwegs ist, eben auch in Kontakt mit Menschen mit Behinderung kommt. Und darum geht es ja, dass das ein Miteinander ist und dass das ganz normal ist, dass ein Mensch mit Down-Syndrom auch bei mir im Bus sitzt und natürlich. Ich dadurch auch so ein bisschen die Ängste abbauen kann. Weil ich glaube, nach wie vor, diese Barrieren, die gibt es noch und die müssen noch weiter abgebaut werden.
Die Barrieren sind da in den Köpfen und alle Formen von Begegnung und von Miteinander helfen dazu, das abzubauen und diese Begegnungen schaffen. Dazu leisten wir einen großen Beitrag und wir erleben es ja immer auch, wenn wir Gruppen durchs Haus führen. Wir haben von Unternehmen, die uns junge Mitarbeiter, junge Auszubildende schicken in der Erwachsenenausbildung oder in der Erwachsenenbildung, die dann das erste Mal mit Menschen mit Behinderung konfrontiert sind. Wir haben bei unserem Sportfest zum Beispiel haben wir immer eine Klasse von der FOS in Freilassing da, junge Leute, die dann mithelfen bei den verschiedenen Sportaufgaben, den Sportstationen mitzumachen und haben da auch oft mal so ihre erste Begegnung mit Menschen mit Behinderung merken, wow, das ist ja interessant, die sind ja super drauf, da möchte ich mehr wissen davon. Wir haben immer wieder junge Leute, die schon im Rahmen von der Schulausbildung bei uns Praktika machen und so in Berührung kommen, aber sie sind schon in einer Einrichtung, wo Menschen mit Behinderung in Arbeit sind und zusammen sind. Also die Gesellschaft hat da nur ganz frühe Möglichkeiten nicht genutzt, um für Begegnungen zu sorgen und für Normalität. Und diesen normalen Umgang, den haben wir in der Werkstatt sehr, sehr gut für uns implementiert. Mhm. Es gibt ein Zitat, das heißt so, es ist normal, verschieden zu sein. Und in der Verschiedenartigkeit von Menschen, da gehört halt Behinderung genauso dazu wie Hautfarbe oder was auch immer. Und da sind wir ganz vertraut mit dem Thema.
Ja, weil ihr auch jeden Tag Kontakt mit diesen Menschen habt. Und wenn man diese Botschaft jetzt mal raussendet, dann gäbe es wahrscheinlich noch viele Angebote, die man ganz leicht schaffen könnte, um eins, das noch so ein bisschen breiter zu streuen.
Ja, also eins kann man wirklich nur sagen, man kann uns kennenlernen. Man kann sich mit uns befassen, man kann uns entdecken im Internet. Der Herr Seeböck hat schon anklingen lassen, wir kriegen eine neue Homepage. Und da wollen wir eigentlich den, der auf die Homepage draufklickt, schnell zu uns führen mit der Frage, ich möchte gern bei euch arbeiten oder ich hätte Arbeit für euch oder wie schaut es denn eigentlich aus? Also mit diesen drei Einstiegsgedanken wird man bei uns auf der neuen Homepage dann sich schnell orientieren können. Und wer bei uns anfangen möchte, egal in welchem Status, wird sich da schnell orientieren können, da muss ich hin. Und man kann leicht in ein Aufnahmeverfahren einsteigen und sagen, ich hätte gerne einen Rückruf, ich habe einen Angehörigen mit einer Behinderung, der möchte gerne da arbeiten. Oder bei uns ist ein junger Mensch in der Familie, da kippt es irgendwann einmal, der ist jetzt gerade noch im HPZ, im Peeling, aber wie wird denn das, wenn der in die Werkstatt gehen möchte? Mhm. Kann er das, darf er das, was gehört da dazu? Das ist einmal reinschauen und dann findet man den Weg. Und genauso wird es für junge Leute interessant sein, die bei uns nach einem Praktikumsplatz suchen oder ihren Bundesfreiwilligendienst machen wollen oder freiwilliges soziales Jahr oder ein Vorpraktikum für ein Studium oder für eine Berufsausbildung draufschauen. Ich möchte hier arbeiten und dann wird man da hingeschleust an den richtigen Kontakt.
Haben Sie noch einen Zukunftsausblick?
Ja, natürlich. Also wir freuen uns, wenn sich Auftraggeber für uns interessieren. haben das Glück, dass wir, glaube ich, schon mit sehr vielen namhaften Betrieben schon vernetzt sind. Und eher vielleicht der Appell, weiter nachzudenken, wie wir sogar noch umfassender tätig werden können für jetzige Auftraggeber. Also, und auch gerade Stichwort Fachkraftmangel, merkt man ja auch, das ist ja das große Thema gerade, so in der ganzen Arbeitswelt oder in der ganzen Wirtschaft. Auch da, glaube ich, können wir oft sinnvolle Beiträge leisten, wenn Firmen dann oft mal so personell ausdünnen, dass wir da Beiträge leisten können, um die Firmen da zu unterstützen. Und hoffen auch in dem Fachkraftmangel selbst auch. Wir sind ja Ausbildungsbetrieb, bilden junge Heilerziehungspflegerinnen, Heilerziehungspfleger aus. Oder man kann bei uns im Haus berufsbegleitend Ausbildungen machen, also im Bereich Arbeitserziehungs-, Arbeitsförderung. Also dass man durch die eigene Ausbildung auch hoffentlich weiterhin in diesen Fachkraftmangel gar nicht so ankommen, sondern auch entsprechend die Fachkräfte ja, gewinnen können und selber ausbilden können, die wir halt auch für diese anspruchsvolle Arbeit brauchen.
Meine Region, meine Heimat, mein Bayernwelle-Podcast. In der Mediathek auf bayernwelle.de und überall da, wo es Podcasts gibt.